Für mich ist es immer ein besonderes Erleben, wenn man nach ein paar Sonntagen Abwesenheit sich wieder grüßt, begegnet. Es ist ja viel mehr als nur ein menschliches Grüßen und Begegnen, wenn uns Gott in einer Gemeinde zusammenführt. Paulus schreibt im Epheserbrief, dass die Gemeinde getragen sei von der Liebe Jesu. Und mit diesem Wort will ich Sie grüßen. Christus hat die Gemeinde geliebt und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stellte als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Das ist schön, dass Jesus Gemeinde baut und auch uns heute reinigen und heiligen will. Wir wollen miteinander das Lied singen, Sonne der Gerechtigkeit, 218, Sonne der Gerechtigkeit. Wir wollen beten. Jesus Christus, du bist unser Herr. Und wir wollen uns jetzt vor dir versammeln, auf deinen Ruf hin und dein Wort hören. Es soll jetzt in dieser Morgenstunde nicht um irgendwelche Traditionen gehen oder um Menschen, sondern allein, dass du unser Leben bestimmen kannst und dass du deine Gemeinde sammelst und berufst und in Dienst nimmst und heiligst. Wir leiden so darunter, dass wir oft deinen Namen so schlecht vertreten vor der Welt und dass so viele Leute sich stoßen an deiner Gemeinde. Herr, vergib uns, wo auch wir da mitschuldig sind durch unsere Fehler, durch unser Falschverhalten, durch unsere Sünde und durch unser Unrecht. Erbarm dich der Not, dass wir so schlechte Zeugen deiner Macht sind. Und wir möchten dich bitten, dass du auch jetzt in diesen Zeiten in unserem Land deine Gemeinde, deine Kirche erneuerst, neues Leben schenkst, sodass wir den vielen Menschen, die keine Hoffnung im Leben haben, die in Zweifeln leben, die keinen Mut mehr haben, deinen Trost, deine Ermutigung, deine Hoffnung weitergeben können. Herr, wir wollen uns vor dir beugen und dir all das jetzt sagen, was uns auch bedrückt an Versäumnissen und an Schuld. Wir wollen in der Stille beten. Wir danken dir, Herr, dass du vergeben und auslöschen kannst. Wen du frei machst, der ist richtig frei. Amen. Nun singt meine Frau mit uns einen Kanon.
Wir singen einen Kanon, der immer passt, aber heute besonders zu unserem Predigtthema, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir singen es einmal gemeinsam und dann fängt diese Gruppe wieder an und die zweite Gruppe stimmt dann ein. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da
wo zwei oder drei versammelt sind, da sieht man auch viele Mängel und Fehler. Kirchen haben im Lauf der Geschichte auch eine große Last der Schuld mit sich herumzutragen. In der Offenbarung, da schreibt Johannes von der Inspektion, die Jesus an seiner Gemeinde vornimmt, da an sieben Mustergemeinden in Kleinasien, uns zum Trost, dass auch die ersten Gemeinden voller Fehler und Mängel waren. Und ich lese aus Offenbarung 3 von Vers 14 ab, das Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea. Und dem Vorsteher der Gemeinde in Laodicea schreibe. Das sagt der Amen heißt. Das sind immer so chiffrierte Begriffe, die einen Symbolgehalt haben, dass Jesus die Verheißungen Gottes bekräftigt. Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke und dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Wissen Sie, was Jesus sagt? Lieber ein hassender Atheist als ein lauwarmer Kirchenchrist. Lieber ein hassender Atheist als ein lauwarmer Kirchenchrist. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das bedeutet, dass Jesus Chance gibt zur Reformation, zur Erneuerung der Gemeinde. Das ist dauernd nötig. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und jetzt kommt noch der schöne Ausblick. Es ist ja für uns wie nur durch eine ganz dünne Wand getrennt, der Schritt hinüber in die Ewigkeit. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Da hoffe ich, dass Sie dabei sind, in der Herrlichkeit. Nun singen wir das Lied, das ein Stuttgarter in diesem Jahrhundert uns geschenkt hat. Der Kanzler, der Pfarrer Otto Riedmüller, der dort auf dem Friedhof bei der Martin-Luther-Kirche beerdigt ist, der Leiter des Mädchenwerkes, des Burkhardt-Hauses, der auch die klare Position damals gegen die Tyrannei des Hitler-Regimes vom Evangelium der bekennenden Kirche her so deutlich gesagt hat. Otto Riedmüller mit seinem Lied »Herr, wir stehen Hand in Hand« 473. Und jetzt lesen wir aus Apostelgeschichte 2 den Bericht von der ersten urchristlichen Gemeinde von Jerusalem. Apostelgeschichte 2 von Vers 41 bis Vers 47. Die nun das Wort Gottes annahmen. Schönes Wort für die Glaubensentscheidung. Den Aufruf zur Umkehr annehmen, dem Wort Gottes Recht geben, Ja dazu sagen. Die ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Menschen. Und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hin und her und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wahrscheinlich hat jeder von Ihnen das registriert, dass unsere Kirche, unsere heimliche, nette Kirche in der Dobelstraße liegt. Aber wissen Sie eigentlich, wo der dazugehörige Dobel ist? Also diese wilde Talschlucht. Das gehört noch zu unserem Gemeindebezirk, ganz da hinten, wenn man vom Hohen Bobscher runterkommt. Da ist eine ganz wilde Schlucht, wenn so gewittert wie heute Nacht und die Regengüsse kommen, dann stürzt viel Wasser dort hinten in diese Ecke unseres Gemeindebezirkes. Und da hinten hat sich ja große deutsche Geschichte abgespielt. Dort haben sich vor Jahr und Tag einige junge Burschen versammelt und einer von ihnen hat seinen dramatischen Politkrimi dort unten verlesen. Hinten in dieser Dobelschlucht, das war Friedrich Schiller mit seinem Drama Die Räuber. Und ich wurde heute Morgen an Friedrich Schiller deshalb erinnert, weil er das in so klassischer Weise beschrieben hat. Was Gemeinschaft ist. In seinem Gedicht An die Freude, wahrscheinlich könnten es die meisten von Ihnen jetzt mitsprechen, wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein. Wer ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein. Ja, wer auch nur eine Seele sein nennt auf dem Erdengrund und wer es nie gekonnt, der stehle weinen sich aus diesem Rund. Also das Tollste ist, sagt Schiller, wenn man irgendwo einen Menschen findet, dem man ganz gehört, dem man blind vertrauen kann. Das war also schon damals eine Sehnsucht. Und heute ist das ja nur noch schlimmer geworden. Viele von Ihnen, die sehnen sich nach einer echten Gemeinschaft. Und wenn ich so einen Text verlese, dann rühre ich an alle ihre Wunden, dass sie sagen, ja, ich wollte auch in so einer Gemeinde einmal sein, wo man sich versteht und wo man alles miteinander teilt und wo man sich freut aneinander, wo man so viele Beziehungen hat und so miteinander redet. Es ist merkwürdig, wir leben ja heute so dicht aufeinander. Ob Sie in der Schlange stehen beim Lidl oder in der S-Bahn, in der Überfüllten sind oder im Stau im Auto stehen. Menschen, Menschen, Menschen. Aber Sie haben kaum Menschen, die Sie verstehen, die sie lieb haben, mit denen sie auch etwas ganz Vertrautes bereden können. Es ist eine Not, ganz besonders unserer Zeit heute. Je mehr unsere Städte immer dichter bevölkert werden, die Einsamkeit, mit der man nicht mehr fertig wird. Und dann klagen sie auch mit Recht und sagen, es ist überall so kalt. Niemand ist da, keiner hat Zeit für mich. Jeder geht an mir vorüber. Und wir empfinden das jetzt erst, unsere Kranken, die Kassette hören. Wie leiden die darunter? Niemand guckt nach mir. Ich bin ganz, ganz allein. Jetzt mein erster Punkt. Gott schafft Gemeinschaft. Das ist ja längst bei den Kirchen erkannt als eine Notwendigkeit heute. Wir müssen ganz anders Gemeinschaft anbieten. Da werden Freizeiten aufs Programm gesetzt und da werden gesellige Treffen gemacht und da wird alles probiert, wie man das ein wenig beleben kann. Es ist doch auch schön, dass in unserem Gottesdienst am Eingang schon Leute stehen, die einen willkommen heißen und einen guten Morgen wünschen, dass wir aufeinander zugehen. Wir bemühen uns doch, wie kann man denn Gemeinschaft machen miteinander? Überall gibt's heute in den Gemeindehäusern Clubräume und da gibt's viele Gelegenheiten zum miteinander essen und zum Kaffee trinken und zum Unternehmungen miteinander machen. Damals in der ersten Christenheit war das alles nicht da. Nicht, dass das schlecht wäre, nur dass das allein nicht Gemeinschaft bildet. Das ist wichtig, das gehört dazu, das ist vielleicht ein Ausdruck einer Gemeinschaft, die man hat, aber man kann nicht Gemeinschaft so erzwingen. Oder ich beobachte, dass das heute natürlich Programme sind, die auf Seminaren in vielen Büchern, ich glaube, es sind schon einige hundert Bücher in den letzten Jahren entstanden, wie man die Gemeinschaft beleben und erneuern kann in diesen toten Kirchengemeinden. Opas Kirche ist tot, wie macht man sie jetzt wieder lebendig? Da muss man irgendetwas machen, Dampf reinlassen. Und wie macht man das? Endlose Methoden sind erfunden worden, endlose Rezepte werden propagiert. Und die damals hatten gar keine Rezepte. Ich behaupte jetzt mal, ich kann es Ihnen jetzt nicht in langen und breiten darlegen, aber ich behaupte das, aber wenn Sie Lust haben, können wir es mal in Ruhe tun. Im Neuen Testament gibt es nicht einmal eine Lehre über die Gemeinde. Deshalb haben die alle gar nicht recht, die heute eine Engführung einer Methode uns anbieten. Die haben nie recht. Im Neuen Testament haben wir die ganz verschiedenst gestalteten Gemeinden. Darum gibt es auch so viele Kirchenformen. Alle können sich aufs Neue Testament berufen. Eine wunderbare Vielfalt herrscht in der Organisationsform. Es muss bloß zweckmäßig und gut sein. Das Entscheidende ist die Gemeinschaft, nicht die äußere Form, nicht die Organisation, wie auch immer. Und wie kommt's denn wirklich zu einer echten, tiefen Gemeinschaft? Damals wurde nicht einmal über Gemeinde geredet. Es gab nicht einmal ein Programm oder eine Methode, das Wort kommt noch nicht einmal vor, sondern im Nu, darf ich mal so sagen, im Nu waren sie ein Herz und eine Seele. Im Nu, das macht der lebendige Gott. Und das macht er auch heute. Wissen Sie das? Das macht er auch heute, indem er Menschen umwandelt. Das waren übrigens nicht irgendwelche besonders dafür geeignete Leute. Sie kennen doch schon die Männer aus dem Freundeskreis Jesu und dann wissen Sie, dass auch in der Urchristengemeinde da manche willensstarke Persönlichkeit waren und da ab und zu auch rauchte und die aneinander gerieten und es krachte. Es waren also gar keine zart beseiteten Leute. Und sie waren auf einmal eine wunderbare Gemeinschaft, die alles füreinander taten. Warum denn? Sie hatten miteinander Gemeinschaft in Christus. Anders geht es nicht. Es ist ein Holzweg, wenn heute in unserer Kirche, in der evangelischen Kirche, über alle möglichen Trickmethoden und mit neuen Personalstellen und über Gemeinde geschaffen werden will. Wenn es nicht in der Mitte geschieht, wenn Sie fragen, wie geht das heute durch Evangelisieren? Indem man Menschen zeigt, wer Jesus ist. Und da war es doch so passiert an diesem ersten Pfingsttag, dass die Menschen ihre Schuld erkannt haben und gesagt haben, ja, wie werde ich mit meiner Schuld fertig? Mein Leben war doch falsch gelebt. Da hat der Petrus gesagt, ganz einfach, Jesus, vergib dir deine Schuld. Ich darf das sagen, für dich ist doch ans Kreuz gegangen. Und auf einmal hatten die Menschen ein Interesse, ich muss mehr von Jesus erfahren. Darum kamen sie zusammen. Was eine Gemeinde zusammenführt, ist eben nicht der Batsch von Mr. Good Morning in der Eingang, an der Türe vom Eingang der Kirche oder die Kaffeetasse im Seniorenkreis. Das machen wir, weil wir eins sind. Sondern das Wunderbare der Gemeinschaft, die sie finden müssen, ist das Teilhaben an Jesus. Das verbindet uns. Da ist einer, der geht auch den Weg. Der hat das auch erlebt, wie Jesus in seinem Leben wirkt. Da kann ich mit einem darüber reden, was mir heute wichtig geworden ist. Da ist jemand, der für mich betet. Da trifft man sich und hat an diesem wichtigen Punkt Gemeinschaft. Da ist einer, der sich auch freut, dass er, wenn er einmal stirbt, heimkehren darf in die ewigen Arme des Vaters. Ist doch wunderbar, dass uns dieses zusammenführt. Wenn im Neuen Testament in den Paulusbriefen von Gemeinschaft die Rede ist, dann redet der Paulus nie über irgendwelche äußeren Symbole der Gemeinschaft, sondern spricht immer, wir haben Gemeinschaft miteinander am Vater, an seinem Sohn Jesus Christus und an seinem Geist. Es ist ja das Wirken des Geistes Gottes, dass er uns plötzlich die Augen öffnet für Jesus. Auffallend ist, dass die kein Wort über den Heiligen Geist reden, aber der Geist Gottes wirkt in aller Stille. Indem er uns Jesus so wichtig und groß macht, dass uns dies verbindet und zusammenführt und wir darin eins sind, einen ganz neuen Lebenssinn haben sie gefunden. Darum war es ihnen auch so wichtig, das Wort miteinander zu lesen. Ich habe die Erfahrung gemacht, man kommt sehr nah miteinander zusammen, auch wenn man miteinander betet. Oder wenn man miteinander einmal zusammensitzt und wir wollen über ein Wort der Bibel nachdenken. Das gibt eine ganz intensive Gemeinschaft, die uns ganz eng verbindet. Und das war für diese Christen so wichtig. Sie wollten in diesem Wort ganz zusammen sein, im Wort, in der Apostellehre. Sie haben sich gegenseitig unterwiesen und unterrichtet. Und das war das Bindeglied in dieser urchristlichen, apostolischen Gemeinde der damaligen Zeit. Und das hat sie so reich gemacht und so zusammengefügt. Jetzt mein zweiter Punkt. Was ist der springende Punkt? Ich muss noch ein wenig deutlicher machen. Zur Gemeinschaft. Was ist der springende Punkt zur Gemeinschaft? Mir fällt es heute immer auf, wenn ich mit jungen Leuten rede. Die jungen Leute haben ja eine ganz andere Sprache. Und da ist verbreitet, dass da plötzlich ein junger Mann sagt, auch so mit 22, 23, ich habe eine Beziehung. Was heißt Beziehung? Das ist eine Vitamin B, hat man früher gesagt, wenn einer zu der oberen Chefetage Beziehungen hat, dass er protegiert wird. Nein, ich meine was ganz anderes. Er meint eine Frau damit, der junge Mann. Ich habe eine Beziehung. Er sagt, ja, wie lebst du denn diese Beziehung? Ist das die große Liebe? Und er sagt, ach nö. Ja, wie spielt sich das denn ab? Wollt ihr mal heiraten? Nö. Ja, die meisten jungen Menschen haben nur noch Beziehungen. Die haben gar keine Lebensverbindungen mehr. Beziehungen. Das ist ein ganz kühles Wort, wie das Wort Partner. Und im Geschäft hat man mal eine Zeit lang miteinander zu tun und das wird teilweise bei einigen sehr intim, aber die finden nie Gemeinschaft. Die sagen, ach, der Mensch ist auch nicht so, mit dem will ich nicht mich ganz zusammenbinden. Nur eine Beziehung ist, eine flüchtige Beziehung. Vielleicht besteht sie ein paar Jahre, vielleicht wird sie sehr intensiv gelebt, aber zusammenziehen wollen wir überhaupt nicht. Wir bleiben auf Beziehung. Was ein Ausdruck der völligen Gemeinschaftsunfähigkeit unserer Zeit. Warum sind junge Menschen heute so wenig gemeinschaftsfähig? Je mehr Sie heute mit jungen Menschen weiterreden, warum die Beziehung so kühl lassen wollen, ist einfach, dass einer sagt, ich möchte ja mein Leben auch für mich allein noch leben. Und ich will jederzeit frei sein, wieder auszusteigen. Das ist der Grund, warum man sich nicht binden will. Nicht die Angst vor dem Papier, sondern die Angst, ich könnte mich binden. Und darum sind so viele Menschen heute einsam und allein, weil sie sich gar nicht mehr binden können. Und das Interessante bei dieser Gemeinschaft damals, bei der Urchristenheit, war doch, dass das nicht bloß eine Beziehung war. Man ging mal hin, man ging, wie man ins Kino geht, dann ging man wieder raus. Sondern sie haben Jesus kennengelernt. Und wie sie von Jesus gehört haben, da hat es ihr selbst, ihr Ich, zertrümmert. Da war das nicht mehr der stolze Mensch. Die riefen ja und sagen, was sollen wir tun? Wir können mit unserem Leben nicht vor Gott bestehen. Es waren vorher noch ganz sichere Leute. Ich habe Menschen getroffen, die auf dem Sterbebett noch sagen, da hört alles auf, Johann, so sicher. Und das ist so wunderbar, wenn Jesus uns zeitig unser Selbstvertrauen an der wichtigen Stelle, wo wir im Irrtum leben, zertrümmert. Und da haben diese Menschen plötzlich entdeckt, ich lebe ja gar nicht richtig, ich lebe ja falsch, das stimmt doch gar nicht, dass ich der sichere Mensch bin. Ich brauche Jesus. Er macht allein mein Leben neu. Darum war es ihnen so wichtig, auch das Brotbrechen. Das haben sie täglich gefeiert, das Abendmahl. Sie wollten täglich das wissen, Jesu Blut ist für mich vergossen und jetzt lebe ich mit Gott im Frieden. Gott hat meine Schuld weggeräumt, ich bin versöhnt. Das wünsche ich bei uns allen, dass wir hier nicht eine Gemeinschaft von Individualisten sind, sondern Leute, die sagen, das darf jeder wissen, ich bin ein sehr mangelhafter, fehlsamer Mensch. Wissen Sie das? Und jedes Mal, wenn wir darüber reden, wissen wir, dass wir keine Stunde unseres Lebens schaffen ohne Vergebung Gottes. Darum brauchen wir Jesus und das verbindet uns. Mögen viele andere davon reden, dass sie ihr Leben selber meistern können, sie müssen bloß gut sein und wollen und sie leben schon einigermaßen recht und bei ihnen ist nichts vorzuwerfen. Wir nicht. Das macht die Gemeinschaft aus. Und wer Jesus so kennengelernt hat, der verliert auch seine Sicherheit. Das ist da bei denen gewesen mit Hab und Gut. Wissen Sie, da war es gar nicht mehr so wichtig. Was sammle ich mir an Schätzen? Wie viel Ehre habe ich? Was gelte ich? Da waren sie plötzlich frei geworden von den Reichtümern dieser Welt. Das wird man nur, wenn unser Ich zerbrochen ist, unser stolzes Ich. Das ist das Haupthindernis des Glaubens. Nicht ihre Verstandeszweifel, ihre stolzes Ich. Er sagt, ich möchte mich selber verwirklichen. Und man hält das fest vor Gott und sagt, nein, ich lasse das Wort Gottes nicht in mein Leben rein, obwohl man genau weiß, dass es doch schon so oft an die Wurzel getroffen hat. Und erst wenn ich da Jesus kennenlerne, wenn ich merke, ach, was ist Geld und Gut? Das ist doch nicht das, was mein Leben ausmacht. Sondern wenn Jesus bei mir ist, wenn er mit mir geht in meinen Berufsalltag hinein, wenn ich ihn bei mir habe in der Nacht, in meinen Ängsten, in meinen Sorgen, da bin ich doch geborgen. Das war der springende Punkt der Gemeinschaft. Und das hat diese Christen zusammengeführt und das hat sie frei gemacht von ihrer Habgier. Und deshalb hatten sie auch nicht dauernd an ihr Ich denken müssen. Bei uns ist das ja auch so. Bis hinein in unsere Frömmigkeit, dass wir oft suchen, was krieg ich, was gibt Gott mir? Dass man wirklich sagt, das möchte ich heute wissen, wem darf ich heute eine Glaubensstärkung mitgeben? Vielleicht auf dem Weg nachher heim vom Gottesdienst. Wo kann ich bloß jemand hören, der mir seine Sorgen anvertraut und dem ich sage, ich will für dich beten? Da waren sie plötzlich füreinander da und waren frei geworden von ihrem Ich durch eine radikale Bekehrung zu Jesus hin. Jetzt noch ein letzter Punkt. Dazu sind wir eingeladen. Vor ein paar Tagen hat mir es jemand erzählt von einer jungen Frau, die hier im Gottesdienst war und die gesagt hat, da gehe sie nicht mehr hin in die Hofacker Kirche, da ist so kalt. Das haben sie gar nicht gewusst. Heute ist heiß, nicht? Aber die hat gesagt, das sei so kalt. Da hat sie gemeint an Beziehungen. Man kann das ja oft treffen, dass Christen durch das Land reisen und wie die Brautschau die beste Gemeinde suchen. Wer ist die schönste im ganzen Land? Wo ist eine Gemeinde, die gerade für mich richtig ist? Wissen Sie, dass sie sich versündigen? Wir dürfen uns kritisieren, nicht, dass wir da zimperlich werden, aber Sie müssen wissen, ich habe die Erfahrung gemacht, überall, wo sich Jesusgläubige Leute versammeln,
ist Gemeinde Jesu. Und da möchte ich nicht den Stab drüber brechen. Ich habe mich wohl gefühlt in Stundenversammlungen, wo ein paar alte Leute waren, weil ich Jesus dort gefunden habe. Er schämt sich nicht, ihr Bruder zu heißen. Und da wollte ich bloß dabei sein. Und ich war so froh, wie meine Frau gesagt hat, ich singe heute einen Kanon, wo zwei oder drei versammelt sind. Es geht doch nicht darum, dass ein paar hundert da sein müssen. Ist doch bloß wichtig, dass ich, wo ich bin, Gemeinschaft habe. Und ich wünsche es allen unseren Kranken, die über die Kassette mithören, dass sie einen oder zwei haben, die in dieser Woche zu ihnen kommen, mit denen sie Gemeinschaft in Jesus haben, lebendige Gemeinschaft. Da müssen sie sich öffnen dazu, dass sie überhaupt teilhaben an der Gemeinschaft. So viele, die da überall nur suchen, wo ist denn das? Die merken gar nicht, das darf ich doch tun, indem ich in einen Kreis hineingehe, indem ich einen anderen bitte, dass er meine Lasten mitträgt. Wenn man sich heute umschaut und umhört, was alles getan wird, um Gemeinde zu beleben, da kriegt man einen Ekel davor. Ich habe jetzt von einer Gemeinde gehört, die tatscheln sich die Wangen, um mehr gemeinsam zu sagen, pfui Teufel, nicht? Wo man allen möglichen Firlefanz macht, wo man in den Reihen schunkelt, bloß damit man Gemeinschaft, das will ich gar nicht. Ich möchte ein Mensch sein mit meinen Gaben, ich will mich gar nicht mit jedem verbrüdern, ich bin nicht bei einem Saufest. In der Gemeinde wird die Individualität geachtet und da bleibt auch die Würde eines Menschen erhalten, dass sie nicht ein verbrachener Brei. Aber das gibt, dass einer dem anderen seine Lasten mitträgt, das ist lebendige Gemeinde. Und ich freue mich, was da geschieht und so viele, die das Geheimnis entdeckt haben, die gemerkt haben, das liegt nicht an der Gemeinde, das liegt an mir. Ob ich das ergreife. Man kann manchen Menschen jahrelang hinterdrein laufen und ihnen alles versuchen und sie betreuen und die finden trotzdem nicht in die Gemeinde hinein, weil sie nie merken, ich muss mich öffnen. Ich muss jetzt auf jemanden zugehen und ich muss merken, dass ich ein von Jesus angenommener bin und dass ich mit meinen Gaben der Gemeinschaft dienen darf. Dass das, was ich erkenne, auch als Glaubenserkenntnis für den anderen eine Hilfe ist. Ich muss gar nicht Theologie studieren, sondern so wie ich bin, gehöre ich in die Gemeinschaft des Gottesvolkes hinein. Und wir sind alle weltweit aus allen Gruppen und Konfessionen und Gemeinden, alle, die Jesus lieb haben, die ihn als Herrn anerkennen, die auf seinen Namen getauft sind, alle eins darin. Und da habe ich mich wohl gefühlt in der freien evangelischen Gemeinde. Ich vergesse nicht die Gottesdienste in der Heilsamer, wo ich unter der Kanzel saß. Und reich gestärkt wurde. Da sind die äußeren Formen nicht wichtig. Die Liturgie, ob das die englische, anglikanische Liturgie ist oder ob das Baptistenordnungen in Russland oder in Rumänien waren, wo Jesus zu mir gesprochen hat durch die Frau, durch den Mann, die ich da getroffen habe, wo zwei oder drei zusammen waren. Und ich freue mich, dass es lebendige Gemeinde gibt und dass ich dazugehören darf. Und dass ich jedes Mal voll Erwartung hingehen darf, was hat mir Gott heute bereit und was darf ich weitergeben an andere? Wo darf ich dienen mit meinen Gaben? Ich werde gebraucht. Sie werden Teil am Gebet, das gehört doch dazu, in den Häusern hin und her. Hier haben wir es zur Gewohnheit gemacht. Das ist gar nicht ein Brauch, den sonst die Pfarrer auch machen, dass wir bei den Besuchen nachher noch miteinander beten. Ach, wie schließt uns das zusammen? Bei den Anlässen des Geburtstags und wo wir uns treffen. Auch in der Familie so schön. Dass man miteinander das Wort teilt, wenn sie nachher beim Mittagessen aneinander sich ergötzen, dass man das Wort miteinander austeilt und sich stärkt und Gemeinde hat. Das fängt schon in den Familien an, die Gemeinschaft. Das geht weiter in den Gruppen, in den Begegnungen, bei Besuchen. Und da geht's gar nicht darum, wie viel sich jetzt in dieser Denomination und in dieser Kirchenorganisation treffen und wie das organisiert ist. Das hängt ja überhaupt nicht an den hauptberuflichen Profis, sondern das hängt doch bloß an der Gemeinde, die das entdeckt, dass Jesus heute uns Gemeinschaft schenkt. Ich möchte Sie bitten, dass Sie diese Gemeinschaft ergreifen, ganz ergreifen und sich reich beschenken lassen. Amen. Wir singen das Lied von Zinzendorf, der diesen berühmten Satz gesagt hat, ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Das Lied 217, die Verse 1 bis 3. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir haben dir für deine große Liebe Dank zu sagen. Du hast uns in deine Gemeinschaft gerufen. Und wir sind manchmal so stolz, uns zu deinen Leuten zu bekennen. Wir halten uns manchmal für besser oder bloß irgendwie für fähiger als deine Gemeinde, so wie sie sich oft auch in ihrer ganzen erbärmlichen Gestalt darstellt. Wir wollen keine seelische Gemeinschaft suchen, keine Gefühle, sondern wir wollen unter Schwestern und Brüdern dich und dein Wort suchen. Und hilf uns doch, dass wir das auch immer miteinander tun können, in all den Gruppen und Kreisen, dass du da zu uns redest und durch uns hindurch wirkst. Und wir denken jetzt nicht bloß an die Kranken, sondern wir wollen sie auch aufsuchen, sie auch teilnehmen lassen. Und ich bitte, dass du jetzt bei ihnen einkehrst, bei den Müden und Verzweifelten und bei denen, die du vorbereitest zum Heimgehen in deine Herrlichkeit. Gib doch, dass sie auf dich blicken können und dass die flackernde Flamme ihres Glaubens nicht verlöscht. Ich möchte dich auch bitten für die Freizeiten unserer jungen Leute, sei du dort mit einem Schutz und einer Bewahrung, und gib doch, dass diese jungen Menschen auch dort in der fröhlichen Jugendgemeinschaft dir begegnen und ihr Leben dir ganz ausliefern. Und wir rufen dich auch an, auch im Blick auf diese Welt mit ihrem furchtbaren Unfrieden. Lass doch du das gelingen, dass deine Gemeinde dort ein Zeichen der Versöhnung stiftet, auch in Jugoslawien, auch in den vielen zerrissenen afrikanischen Ländern, in Rassenspannung und Stammesstolz. Gib doch das Zeichen deiner neuen Gemeinschaft aus allen Nationen und Völkern sichtbar werden in deiner Liebe. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Jetzt darf ich unsere Zunzens bitten, die sind schon seit 14 Tagen drüben gewesen bei der Kinderbetreuung und wie ich herkam, sage ich, ihr müsst euch hier mal zeigen. Bitte sagt uns ein paar Worte von euch. Ja, wo, was er macht und tut, das wäre schön, die meisten wissen es nicht. Wer kennt denn unsere Zunzens nicht, bloß dass die mal sehen? Guck mal, wie. Ist doch wichtig. Also.
Also, ich heiße Billy Johnston, mein Mann ist Engländer, Alec Johnston. Unsere älteste Tochter ist Midori aus Japan und unsere jüngste Tochter ist Stephanie aus China. Wir waren jetzt 6 Jahre lang in Japan beim Gemeindeaufbau. Also das heißt, wir haben mitgeholfen, neue Gemeinden zu gründen und weiter zu stärken. Wir waren erst im Sprachstudium und dann haben wir mitgearbeitet in verschiedenen Gemeinden im Großraum Tokio. Als wir von Deutschland aus weggingen, sagten einige Leute zu uns, ja, habt ihr euch das gut überlegt und warum wollt ihr eigentlich so einem hochentwickelten Volk, das doch eine eigene Religion hat, den Buddhismus und noch die andere Religion, den Shintoismus, warum wollt ihr gehen und denen euren Glauben aufzwingen? Die haben doch ihren Glauben. Und jeder Glaube führt doch letztendlich zu dem einen Gott hin. Aber wir kamen nach Japan und wir sahen, dass trotz aller technischen Hochentwicklung und allem wirtschaftlichen und materialistischen Wohlstand die Leute innerlich genauso wenig haben wie andere Völker, die keine Religionen haben. Es gibt keine Beziehung zu einem lebendigen Gott, auch wenn die Leute beten und wenn sie in Not sind, wenn sie Wünsche haben zu ihren traditionellen Festen, da wird Schrein geläutet und gebetet. Aber zu wem beten sie? Die meisten wissen überhaupt nicht, zu wem sie eigentlich beten. Irgendeine Macht, die vielleicht da oben vielleicht irgendwie hilft, wird angerufen. So sieht dann der Glaube aus. Keine lebendige Beziehung zum lebendigen Gott. Und wir haben festgestellt, dass es kein Aufzwingen von Glauben ist, sondern dass es eine herzliche Einladung zu dem persönlichen lebendigen Gott ist, der in Wirklichkeit Leben verändert und hilft. Und deshalb wollen wir auch nach diesem einjährigen Heimaturlaub wieder rausgehen und weiterhin einladen. Vielen Dank für all Ihre Unterstützung im Gebet. Und wir haben so viele liebe Briefe bekommen. Ganz herzlichen Dank für alles.
Der Alex spricht so gut Schwäbisch, der muss noch einen Satz sagen. Wann geht er wieder raus? Was sind also, die Planungen?
Ja, wir haben vor, dass wir nächstes Jahr im Juni, Ende Juni nächstes Jahr, wieder nach Japan gehen. Und in Präfektur Chiba, das ist etwa 40 Kilometer entfernt von Tokio, ganz von null, ganz von Anfang an eine neue Gemeinde gründen.
Dankeschön. Danke. Sie wohnen in der Wohnung des Schwiegervaters in der Stitzenburgstraße 1. Die Sibylle Johnson, geborene Glückler, stammt ja aus der Jugendarbeit, war hier auch in der Eidlinger Gemeinschaft zum Glauben gekommen und wir freuen uns über diese Verbindung. Und nun singen wir noch vom Lied 217 den 5. Vers, und zwar den Vers 5a. Friede, Fürst, lass deinen Frieden. 5a.
Oh.
Wir hatten heute einen Picknicksonntag angesetzt, aber allerdings immer gesagt, wenn es vorher regnet, aber es kann ja sein, es trocknet ab. Wer von Ihnen nun hochgeht, ich werde auch hochgehen, nur dass Sie wissen, es findet also dennoch statt für die, die dazu bereit sind. Am Dienstag haben wir Bibelabend hier in der Kirche um 19 Uhr. Alle, die neu sind, die möchte ich bitten, unseren blauen Notizenzettel hinten mitnehmen mit allen Gottesdiensten und Veranstaltungen als Übersicht, damit sie informiert sind. Unser Opfer heute, das geben wir für die Arbeiterfamilie Kümmel, mit denen wir so verbunden sind, die eine Arbeit unter suchtkranken Männern haben. Doch dass sie frei werden von der Abhängigkeit. Das ist ein Geschehen, das man nur erleben kann in der Befreiung Jesu und in einer Gemeinschaft, die einen da trägt. Wir sind glücklich, dass das Ehepaar Kümmel aus dieser Arbeit in Stuttgart damals sich rufen ließ, in das Haus Horter Hoffnung in Rauschenberg in Bayern. Und dass sie dort unter Männern diesen wichtigen Dienst tun, der ein Symptom unserer Zeit ist. Und wir wollen, dass Menschen das erfahren, was es heißt, dass Jesus frei macht, dass Jesus neues Leben schenkt, dass er wirkt und dass er auch das alles neu machen kann, was vorher im Leben zerstört war. Wir wollen um seinen Segen bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.